Ach komm, der Podcast für Körper, Seele, Herz und Sex mit Ann-Marlene Henning und Caro Burchardt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Runde von Ihr fragt. Wir antworten bei Ach komm. Hallo Ann-Marlene.
Hi, du lachst. Ja, ich warte auf den Tag, wo ich nicht so auf deine Begrüßung reagiere. Ich war ja ziemlich schlecht gelaunt gerade, bin eh ein bisschen schlecht gelaunt zurzeit. Aber immer wenn du deine Einleitung machst, kriege ich auch eine weichere Stimme und bin einfach smiley. Ich weiß nicht warum.
Wir machen mal irgendwann dieses Spiel draus, dass du musst versuchen, nicht zu lachen und nicht zu grinsen. Und dann schauen wir. Kennst du das?
Ja.
Wenn man versucht, den anderen zum Lachen zu bringen und der andere darf aber auf keinen Fall lachen. Das ist eigentlich ein ganz witziges Spiel.
Ich habe gerade über eine sehr erfolgreiche Show gelesen im deutschen Fernsehen. Ich bin schon sehr humoristisch, aber das verstehe ich nicht. Da sind mehrere Leute, Bekannte, die nicht lächeln, die dürfen nicht lachen.
Ach so, LOL.
Ja. Ja, und das ist die erfolgreichste Show ever. Ja, ich kann nur sagen, ich verstehe es nicht.
Okay. Ich finde es auch, ich habe auch mal reingeschaut, meine Tochter hat es mir empfohlen. Ich denke, du sprichst von LOL. Ich glaube, das läuft
das kann sein.
Jetzt mache ich Werbung. Ich meine, es ist auf Netflix.
Doch, egal.
Genau, und da sind immer verschiedene berühmte Leute, so Comedians und Schauspieler und die dürfen auf keinen Fall lachen.
Aber ist es lustig?
Mir fällt
es
schwer. Ich fand es lustig. Also ich kann auch nicht immer unbedingt über alles so schnell lachen, aber... Also da musste ich doch herzlich lachen. Also
dann
die Zuschauer
haben
dürfen ja
einen
lachen.
Erfolg gelandet.
Ja, doch, ich mochte es. Okay, aber heute, ihr fragt, wir antworten. Ich würde sagen, wir haben wieder spannende Fragen und ich bin so froh, dass auch immer noch mal wieder irgendwie was Neues reinkommt. So ein bisschen ist ja immer die Sorge da, dass wir uns irgendwann anfangen, auch hier zu wiederholen. Aber nein, wir haben noch mal neuen Input bekommen und ich leg mal los mit der ersten Frage, die von einer Hörerin kommt, die ihr, vielleicht ist es auch nicht so entscheidend, ihr Alter nicht verraten hat, aber sie schreibt, sie ist seit 6 Jahren verheiratet, seit einem halben Jahr haben sie ihre Ehe, also sie und ihr Mann, die Ehe geöffnet mit diversen Regeln, die sie nicht weiter benennt. Sie ist, beschreibt sich als sehr offen. Ihr Partner ist eher zurückhaltend und schüchtern. Sie schreibt, sie hatte in diesem halben Jahr seit der Eröffnung der Ehe die Zeit ihres Lebens und dann kam was vielleicht kommen musste. Sie hat sich verliebt. Allerdings wurde diese Liebe nicht erwidert. Sie schreibt was von einer Art toxischen Beziehung. So, nun hat sie aber festgestellt, dass sie Polyamor leben möchte und dass sie ihren Partner, Ehemann, nicht mehr liebt. So, jetzt ist die Situation aber folgende. Es gibt zwei kleine Kinder in dieser Ehe und ein sehr, sehr teures Haus, was sie sich zusammen gekauft haben, sodass es in ihren Augen gar nicht ohne weiteres möglich ist, sich zu trennen. Aufgrund all dieser Verpflichtungen. Also haben sie und ihr Mann das Thema Trennung zwar schon thematisiert, haben aber entschieden, dass sie in einer Art WG weiter zusammenleben wollen. So, und sie fragt, kann das gut gehen? Also getrennt zusammen in einer WG leben mit den Kindern in dieser Immobilie. Vor allem auch, wie kann das gehen, wenn neue Partner ins Spiel kommen? Das finde ich sehr interessant. Das ist sehr vielschichtig, aber ich sehe, du hast dir Notizen gemacht.
Ja.
Es hat mehrere Aspekte, ne?
Ja, eben. Und bevor man zum Ende kommt und die endgültige Frage bekommt, Frage beantwortet, kann das gut gehen? Ja, wovon hängt das wohl ab, ob das gut gehen kann? Wie reif sind beide? Wie differenziert? Wie gehen sie miteinander um? Wie respektvoll sind sie? Und deswegen, jetzt spule ich mal kurz zurück, weil erst sagte sie, wir kennen die Bedingungen nicht. Und dieses, wenn ich mich verliebe, das ist ja ein Dauerrisiko dann. Und vielleicht gehört es zu den Regeln, so sagen es ja einige, dass man es dann stoppen müsste, wenn es in die Richtung geht, dass es tiefer wird und so weiter. Mhm. Also verliebt sein und eine andere Liebe, das Wort Polyamor bedeutet ja auch mehr Lieberei. Mhm.
Ja.
Und schon komme ich nämlich jetzt rein und sage, Moment mal. Also, sie sagt, das ist immer eine Gefahr. Und das ist dann auch eine Gefahr, wenn man in einer WG mit dem eigenen Ex-Mann wohnt. Ja. Weil was heißt das, wenn ich mich verliebe? Heißt es, dass ich plötzlich weg sein kann? Ich will plötzlich mit der anderen Person dann meine WG haben und da dann polyamoröser sein. Also da gehen so viele Sachen rein und ein Wort ist mir dann aufgefallen, die Beziehung, irgendwas, das mit dem Verliebtsein, glaube ich, war toxisch.
Mhm.
Und jetzt fällt mir ja da immer auf, dann sind es zwei toxische. Eine Person ist toxisch, weil sie ja einen übernehmen möchte, dominieren und. Aber es gibt auch immer die andere Person, die das aushält oder geradezu mal sucht und mitmacht, bis sie sich selber weiterentwickelt. Also hier ging es ja auch nicht weiter. Also vielleicht hat
ich glaube nicht. Das wird nicht ganz klar, ob das jetzt ein Ende gefunden hat, aber es klang so ein bisschen, fand ich ab.
Nur das Toxische war dieses, wo sie sich verliebt hat. Ne? Da war das nicht. So, also da und ich will nur damit sagen, wir kennen die ja nicht, diese Frau. Ja. Und ansonsten, wie sie schreibt, wirkt ja total reiflich überlegt.
Ja, das stimmt. Ne? Ja.
Und eigentlich fragt sie, wie lösen wir ein unlösbares Problem?
Die Rahmenbedingungen sind wahrscheinlich bei vielen Paaren ähnlich. Oder also ich meine, das haben wir ja auch mit dem Trennungscoach Thorsten Geiling in unserer Episode, ne? Ich will mich trennen. Ja. Und wie mache ich das drüber gesprochen? Diese Rahmenbedingungen, dass da auch finanzielle, wirtschaftliche Zwänge sind, ne? Dass man Abhängigkeiten hat, dass Kinder im Spiel sind, die eine Trennung vielleicht noch mal schwerer machen. Das ist ja, glaube ich, ein Thema, was erstmal ganz viele Paare haben. Und ich glaube, die Lösung, eigentlich wir bleiben erstmal zusammen leben unlösbar. Und versuchen eigentlich fassen.
Richtig.
Ja, genau.
Ja, und das ist unlösbar im Sinne von, alle kriegen das, was sie möchten.
Ja.
Also, weil das ist ja das, was auch wieder mal der David Schnarch beschreibt mit seinem Putt. Mhm. Es ist ein Putt. Sie möchte sich nicht lösen, also kann nicht. Mhm. Weil wenn die jetzt, wir sagen mal, die hätten diese finanziellen Überlappungen nicht, also große Schulden in der Bank und bei den eigenen Eltern und Kinder, dann wäre es für sie wahrscheinlich einfacher, alleine zu leben und dann schön Polyamor leben. Mhm. Also das kann sie nicht. Also sie muss bleiben, aber das will sie ja eigentlich auch nicht, weil da ist sie nicht ganz frei. Mhm. Das ist jetzt so ein Putt. Und das beschreibt sie auch so. Kann das gut gehen? Ich bleibe jetzt. Ja, weil beide Möglichkeiten gleich gut sind, gehen und bleiben. Die sind gleich schlecht.
Ja.
Und das Ding ist, was ich mir am meisten gemerkt habe bei dieser Putt-Geschichte, dass man wählt nicht, weil die beiden gleich schlecht sind. Und um aus einem Putt wirklich herauszukommen, dass eine Wahl plötzlich die richtigere erscheint, muss der Druck steigen.
Okay, zum Beispiel
wie? Und dann, und wenn es denn passiert, ist klar, mindestens eine Person kriegt nicht, was sie möchte und es wird wehtun.
Mhm, okay.
Also sowas, ich erzähle das Paaren oft, die in so einem Putt sitzen, weil die verstehen nicht, warum entscheiden wir nicht. Mhm. Naja, um das zu vermeiden, dass es wehtut und mindestens eine Person nicht kriegt, was sie will.
Ja.
So. Aber Druck steigen könnte zum Beispiel sein, die machen jetzt das Modell und das machen wir denn, weil das ist am wenigsten Trouble, dann müssen wir die finanziellen Dinge nicht auseinanderhebeln und für die Kinder. Mhm. Jetzt kann ich an beiden ansetzen, die finanziellen Dinge, die werden schwieriger zu handeln, wenn ihr nicht mehr ein Paar seid, weil jetzt werdet ihr streiten über wer zahlt was und das mit den Kindern. Wenn wir nicht ein Paar sind, wir sind jetzt zwei, dann geht es nur, wenn wir ordentlich miteinander umgehen und reden können. Und jetzt muss ich dazu kommen, es gibt hier auch den Mann.
Mhm.
Weil steht er voll und ganz hinter dieser Entscheidung. Er ist zurückhaltender, geht er genauso raus wie sie. Also sie hat die Zeit ihres Lebens. Mhm. Was hat er gehabt?
Ja.
Weil vielleicht, er war dann auch zu Hause, vielleicht war sie genauso viel zu Hause. Das wissen wir alles nicht.
Nee.
Aber der Druck wird ganz, ganz leicht steigen.
Ja.
Merkst du das? Da können so viele neue Probleme reinkommen im Umgang. Nee, ich habe ein Date am Donnerstag. Also du auch. Ja, aber das hast du mir nicht gesagt. Und nee, ich brauche das Auto. Ich wollte mit den Kindern. Also alles Mögliche wird jetzt nicht als Paar passieren, sondern als Ex-Paar und zwei neue Eigenständige, die auch um ihr Recht kämpfen werden, wenn die nicht imstande sind, das im ordentlichen Ton hervorzubringen. Und wer ist das schon?
Nee, und
also
viele
es
Dinge,
geht um Reife.
Ja, den ordentlichen Ton und viele Dinge dann in diesem ordentlichen Ton wahrscheinlich auch vorab klar auszuhandeln. Also ich versuche das jetzt gerade mal so zu fantasieren. Also man könnte ja rein theoretisch in einem, wenn man sagt, wir leben in einem gemeinsamen Haus, auch so eine Regelung treffen wie: In einer Woche habe ich die Verantwortung, jetzt wirklich mal gesponnen, ne? Ich habe da keinerlei Erfahrungswerte, aber es ging mir gerade so durch den Kopf. Habe ich die Verantwortung für die Kinder, in der anderen Woche du. Ja. An diesem Wochenende darf ich was machen, an dem nächsten Wochenende du. Also solche Vereinbarungen könnte man ja auch, wenn man gemeinsam unter einem Dach lebt, treffen, so wie es auch bei getrennt Lebenden, also die dann auch räumlich getrennt sind,
in jedem
Fall ist. Genau.
Ich habe ja auch erst das Unsichere und Schlechte genannt, weil die Grundantwort von mir bleibt, in jedem Fall geht das.
Okay.
Wenn beide das Gute in sich rausholen, immer wenn die Spannung und der Stress steigt, und nicht von dem Schlechten in ihnen förmlich überrollt werden, was nämlich bei den Paaren ja ist, wenn die ein Paar sind, dann werden diese ganzen Kindheitssachen getriggert, weil das eine nahe Beziehung und Verbindung ist, und jetzt kommt's. Auch wenn die Exes sind, jetzt sagt sie, ich liebe ihn nicht mehr. Das hoffe ich doch, dass das nicht der Fall ist. Ja. Ich würde gerne trennen zwischen Sex und Liebe.
Ja.
Und ich hoffe, dass zu dem Vater der Kinder, mit dem sie auch leben möchte und ordentlich kommunizieren möchte, dass da eine gewisse Form von Liebe ist.
Ja.
Vielleicht meint sie ja auch, ich liebe ihn nicht als Mann, ich habe keine Lust mehr, mit ihm zu schlafen.
Ja, diese erotische Komponente ist dann vielleicht, ne?
Ich hoffe, weil nämlich dann gerade diese Liebe, wir lieben uns und wir bleiben auch so. Jetzt. Und können den Kindern das auch zeigen, dass wir einander respektvoll. Also, nein, ich sag's mal anders. Dieses Ding, was viele Paare bei mir in der Praxis gesagt haben, ich liebe sie über alles. Ja, ich liebe ihn einfach. Ich würde alles für ihn tun und so weiter. Das ist einfach ein Spruch. Und ich glaube, in dieser Mail ist es auch ein Spruch. Wir können zumindest nicht wissen, was ist das? Liebe oder nicht? Weil wenn sie das gar nicht mehr tut, dann wird es kaum möglich sein, mit dem Menschen zu leben.
Ja. Wir haben es ja in unserer, ich glaube in der Episode.
Lass mich ganz kurz beenden.
Ja.
Es geht nicht darum, was ich sage, ob ich jemanden liebe oder nicht liebe. Es geht darum, wie ich es lebe.
Ja.
Ich kann wirklich laut behaupten, ja, ich liebe die oder den und. Aber mein Verhalten ist nicht liebevoll.
Ja, genau.
Und das meine ich hier. Meinetwegen liebt sie ihn nicht mehr. Oder zumindest, ich möchte keinen Sex mehr mit ihm.
Ja.
Aber liebevoll muss mindestens sein im gleichen Haus mit zwei Kindern, meiner Meinung nach.
Ja. Ja, das, wir haben da ja auch so ein bisschen drüber philosophiert in unserer Episode, glaube ich, und was ist mit Liebe, ne? Welche Formen von Liebe es auch gibt, ne? Also auch nochmal die Verliebtheit abgegrenzt, also diese erste Phase, in der die Hormone so völlig in Aufruhr sind und genau. Und Liebe ist dann ja auch ein sehr, sehr vielschichtiges Gefühl, genau. Und ein liebevoller Umgang, also man kann ja durchaus sagen, man liebt seine Kinder. Das ist ja eine andere Form von Liebe, die man dem Partner gegenüber hat. Diese romantische, erotische Form, vielleicht auch diese Komponenten. So, und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das einmal glatt sieht.
Und dann wird es wichtig jetzt, das meinte ich. Und jetzt wird es wichtig, und das können wir wieder nicht wissen, wie ist es auseinandergegangen, dieses, was die jetzt leben, dass sie sich eigentlich trennen würden, das hört sich ein bisschen an, dass die schon beide einig waren, aber wenn da nur so alte, unausgesprochene Dinge sind, sie hat viel mehr gemacht oder sie hat die Zeit ihres Lebens und er fragt sich, was war ich denn für sie oder was da alles drin sein kann, dann wird es ja umso schwieriger, und das ist die nächste große Frage, wenn neue Partner oder Partnerinnen auch mit nach Hause gebracht werden ins Haus oder die Kinder mit diesen neuen Partner und Partnerinnen mit Mann oder Frau, das sind ganz, ganz neue Probleme wieder, die aufkommen, die auch da sind, sogar wenn Leute nicht zusammenleben, also getrennt und nicht zusammenleben, was darf denn diese neue Partnerin, der Partner bestimmen?
Ja.
Kennst du da diese, kurz angedeutet ein paar Mal, dieses, wie in Dänemark sagen wir, Pappmütter und Pappväter, also diese anderen Hinzugekommenen, sind die denn, haben die denn Entscheidegewalt oder haben die eine Meinung, dürfen die Kinder miterziehen? Und ich wollte nur sagen, Caro, wenn da unausgegorene Geschichten ist in dieser Ehe, dann wird es, wenn der Stress dazu kommt, und das ist bei jeder diesen Sachen, bei all diesen Sachen, die ich erwähnt habe, möglich, dass der Stress steigt, dann knallt's, wenn beide sich nicht wohlwollend im Griff haben und wissen, wir wollen diesen Zustand aufrechterhalten, mit gutem Grund, wegen ökonomischer Dinge und weil wir zwei Kinder haben, die klein sind.
Ja, naja, und ich glaube, man muss auch eine gewisse Bereitschaft, vermute ich, zum immer wieder neu verhandeln mitbringen. Danke, ne? Sich mitteilen, auch auf dieser emotionalen Ebene, weil ich könnte mir vorstellen, gerade wenn man zusammen noch in einem Haus lebt und viel mehr mitbekommt von dem, was der Partner so treibt, sage ich jetzt mal, oder die Partnerin, und das dann schon auch so Eifersüchteleien und so. Ich weiß nicht, ob sich das von jetzt auf gleich dann alles so abstellen lässt. Gerade wenn es bei einem vielleicht ein bisschen vermeintlich in Anführungsstrichen besser läuft oder da mehr Außenkontakte sind und bei dem anderen vielleicht eher nicht so. Und dann ist doch immer der eine, der dann auf die Kinder aufpasst.
Das meine ich mit unausgegorenen Verletzungen. Genau. Ja. Und deswegen, das wäre mein letzter Punkt gewesen und du hast ihn so super beschrieben. Ich würde als allererstes als Begrifflichkeit oder Konstrukt versuchen, das nicht als solch ganz Festes zu sehen. Mhm. Und zwar immer wieder, wie du gerade gesagt hast, nachjustieren und welches bedeutet neu besprechen. Mhm. Nicht sauer werden, in mich rein, sondern sagen, oh, ich merke gerade dieses, wenn du jemand mit hierher bringst und das ist vielleicht schon der dritte oder die vierte, können wir da eine andere Lösung finden? Ja. Also im Gespräch, und dafür muss man ja, du ahnst es, sich sehr selber sehr gut kennen. Ja. Und die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Wünsche rechtzeitig, bevor man getriggert reagiert, sauer oder unterschwellig.
Und weißt du, was ich jetzt gerade noch dachte, das ist jetzt vielleicht ein bisschen krass, wenn ich das so ausspreche, aber ich dachte so, gerade vielleicht ist es auch so ein bisschen mit dem Haus, also Kinder, da gehe ich voll mit, ich habe ja diese Situation, also von daher kann ich da jetzt mal ein bisschen mitreden, auch selbst durchlebt, also dass man sich mit Kindern nochmal schwerer trennt, das ist für mich ziemlich nachvollziehbar, aber so ein Haus kann man letztendlich, dachte ich ja auch gerade, verkaufen. Also klar, manchmal macht man da große Verluste oder man wird es nicht los oder so aber rein theoretisch. Aber das wäre ja sowas, was man auch mitdenken könnte. Also wenn dieses Projekt hier scheitert mit WG
das
unter einem Dach.
Erst wenn es scheitert, weil die haben ja entschieden, die wollen es genau deswegen so machen.
Mhm, genau.
Weil es zu teuer ist, ich kenne das, ein teures Haus verkaufen, das ist gerade jetzt zum Beispiel schlecht.
Ja.
Die kriegen das Geld nicht wieder rein. Mhm. Und dann musst du ja auch was Neues suchen, dann haben wir ganz andere Probleme. Wer lebt denn wo mit den Kindern und in der Nähe voneinander? Es ist alles immer grausam, wenn so eine Beziehung in die Brüche geht. Das war nicht wie vorgesehen, das war nicht das rosarote Hollywood-Modell.
Nee.
Und je besser man damit umgeht, und damit meine ich eben wirklich, je reifer.
Ja.
Also nicht im Kampf. Und es ist leider, ich habe es ein paar Mal erlebt, ich war tatsächlich nicht im Kampf, aber die Person, die ich verlassen hatte, war sehr wohl im Kampf.
Mhm.
Und ich kenne auch das Modell für einen Monat etwa oder so. Meine neue Wohnung war eine Baustelle. Also etwa einen Monat zusammen wohnen. Und hätte auch gehen können. Und ich war auch unreif, er war auch unreif. Aber ich würde jetzt tatsächlich behaupten, dass er ein bisschen unreifer war als ich. Weil was ich nie in diesem Leben getan hätte, ich würde nicht jemand mit nach Hause bringen, ohne Bescheid zu sagen. Und ich kam in Wäsche aus meinem Zimmer und es stand eine andere Frau unten.
Ah, oh, okay.
Ich kam nach Hause, stand wieder eine andere Frau. Also das, und dann sag mal, mit wem warst du denn zusammen? Ich kann sagen, es ist sehr lange her und alle entwickeln sich weiter. Aber ich weiß deswegen um dieses, was plötzlich zum Streit wird, was zum Problem wird. Und gut, da war dann auch, das habe ich mehrfach erlebt, Alkohol mit im Spiel, auch nicht auf meiner Seite.
Mhm.
Also dann wird das Projekt scheitern. Aber ich nenne es jetzt nur Scheitern, weil, Moment mal, dann wird es unrund laufen und dann kommt man damit klar oder nicht und wählt immer noch das Modell. Oder zu einer gegebenen Zeit ist es plötzlich, wie du gesagt hast, neu verhandeln, gar kein Problem, wir verkaufen jetzt das Haus, weil so geht es nicht.
Ja, genau.
Und dann muss man es tun. Und ist es so.
Ich glaube,
dann ist es plötzlich vielleicht nicht so schlimm, wie man dachte.
Und vielleicht ist es auch entlastend, sich diese Option zuzugestehen. Ne? Weil wenn man so mit diesem Vorhaben reingeht, das muss jetzt irgendwie hier klappen und so, das stelle ich mir schwierig vor.
Ich glaube deswegen, was ich vorhin so angedeutet habe, das Allerwichtigste ist, das Modell nicht als rigide, starr und für immer sehen, sondern wir versuchen jetzt das. wohlwollend ja. und versuchen, wir dürfen dann auch sagen, wenn jemand gereizt reagiert, oh, warte mal, kurze Entspannung, lass uns in 10 Minuten sprechen. Du musst diesen Streit stoppen und hoffen, dass nicht zu viel Verletztes da liegt. Also, ja.
Naja, und worüber wir noch gar nicht so ganz viel, was ich zumindest noch mal kurz erwähnen will, bevor wir dann weiterspringen zur nächsten Frage. Die Kinder müssen ja in diesem ganzen Konstrukt auch noch ihre Rolle finden. Ne? Also es sind ja nicht nur die beiden Erwachsenen, die irgendwie einen reifen Umgang den Kindern vorleben.
Nein, die Frage,
dürfen,
Caro, sollten. Was sagt man denen?
Genau.
Und jetzt ist Mama wieder weg.
Genau, das ist ja schwer.
Die Zeit ihres Lebens, das hört sich an, als ob sie sehr oft weg war. Und das muss ja irgendwie klappen. Und deswegen, das ist einfach wirklich nicht einfach. Aber die haben gewählt, das andere ist schwieriger, Haus verkaufen und. Und vielleicht steht da auch, dass sie nach außen das aufrechterhalten. Also die Eltern wissen dann auch nichts.
Das steht da nicht.
Nee. Ach so, das dachte ich. Weil die würde ich auch informieren. Aber das ist ja nur meine ganz persönliche Art, dass es ein Problem gibt und dass wir es so versuchen wollen. Weil die müssen es auch wissen. Die holen Kinder, die bringen Kinder, die haben vielleicht, das ist auch so eine Frage. Wie sehr gehe ich damit um? Mit Öffnung, auch für Freunde, Bekannte, Verwandte. Es wird ganz schnell eine ganz merkwürdige Situation, wenn das die Leute nicht wissen. Wir sind nicht mehr zusammen, aber na klar ist er da, wir sind befreundet, wir wohnen zusammen. Ja. Das muss echt irgendwie klar bei den beiden sein, wie gehen wir nach außen damit um?
Ja, vielleicht auch überhaupt mal dann über die Frage verhandeln, gerade weil die Kinder auch da sind. Bringen wir überhaupt potenzielle neue Partner mit nach Hause? Oder vielleicht erst nach einem bestimmten Zeitraum oder wenn der Beziehungsstatus klar ist, wenn das sowas, wie Sie selbst jetzt, ich zitiere einfach nur sowas Toxisches ist, ist das dann sinnvoll und so. Ich glaube, das sind all die Fragen.
Und weißt du, ich habe da.
Um die kommt man nicht drum herum.
Ich habe früher so ein tolles Lied gesungen von Eva Cassidy, Time is a Healer. Und ich sah so Texte, ich sah dein Bild und das war vergilbt, aber ich weiß noch, als wir und also so Erinnerungen schwelgen oder so, aber Time is a Healer, Zeit heilt Wunden und das stimmt tatsächlich, weil ich beende jetzt meine Geschichte, die ich kurz erwähnt habe und ihr könnt wirklich nicht ausrechnen, wo es war, aber danach, es ist wirklich sehr lange her, aber danach gab es wunderbare gemeinsame Weihnachten, zum Beispiel mit sowohl neuen Partnern und Partnerinnen und Großeltern und allen Kindern und Brüdern und Schwestern und was weiß ich. Und die waren wirklich lustig, weil es waren fast 20 Leute und das waren die besten Weihnachten ever. Und da gab es kein Problem, nachdem sich da die Lage beruhigt hatte. Und dann haben wir beide gewählt, mit Kindern das machen. Ihr könnt es immer noch nicht ausrechnen, weil es könnten ja auch seine Kinder gewesen sein und nicht meine. Also ob ich jetzt von meinem damaligen Ex-Mann spreche oder nicht, das werdet ihr nie erfahren, weil, du hast es gesagt, Caro, dieses Ding gibt es einfach so oft. Und ich war mit mehreren Männern zusammen, die Kinder hatten, die nicht meine waren. Wo ich genau diese Problematiken gehört habe und wo es dann auch tatsächlich gemeinsame, wie ich gerade erzählt habe, Weihnachten möglich waren, wo es am Anfang nur Streit war.
Ja.
Also es geht, aber es geht nur, wenn sich beide benehmen. Reif.
Ja, vielleicht aber auch überlegt. Dann ist es vielleicht gut, da auch mit sich gnädig zu sein. Wenn das nicht immer gelingt, dann ist es vielleicht auch nicht gleich ein ganz großes Drama, aber man kann da in die Rolle reinwachsen.
Also
vielleicht.
Genau.
Das ist ja so auch.
Ein bisschen weich lassen, das Konzept und immer für dieses Neuverhandeln Platz lassen. Und nicht, also einfach akzeptieren, dass es so kommen wird, weil ich glaube, es geht nicht ohne.
Ja.
Und dann kann es wunderbar gehen, erstmal, während diese neue Situation da ist. Nämlich, wir sind kein Paar mehr. Kein sexuelles.
Okay.
Und mich würde immer noch interessieren, sind sie nicht doch ein sich liebendes Paar, eventuell, in kleinen Maßen?
Vielleicht kriegen wir darauf noch eine Antwort, wer weiß. Ich würde sagen, wir hüpfen jetzt erstmal zur nächsten Frage weiter. Da geht es um ein, vielleicht ein Thema, was auch mit dem viele, was hier die Zuhörer anfangen können. Und zwar hat uns da eine Hörerin geschrieben, deren Partner, also die sind auch schon lange verheiratet, das wurde nicht so konkret, aber lange, das war klar, da sind auch Kinder im Spiel, also haben eine gemeinsame Familie mit Kindern und der Partner ist, glaube ich, vor 10 Jahren schon mal fremdgegangen, da haben sie mit Ach und Krach irgendwie wieder hingekriegt und jetzt steht wieder der Verdacht im Raum, 10 Jahre später, dass der Partner fremd geht. So, und es gibt so ein paar, sie nennt auch so ein paar Merkmale, warum sie das glaubt. Also zum einen ist er wohl offenbar sehr, sehr unaufmerksam ihr gegenüber, also oft sehr abwesend auch den Kindern gegenüber. Das wäre damals auch schon so gewesen. Und ihre Frage geht so ein bisschen in diese Richtung, ja, woran merkt man das eigentlich oder wie kann ich mir sicher sein? Wahrscheinlich nur, indem man nachfragt, ob der Partner oder Partnerin einen betrügt, in diesem Fall der Partner. Und wenn ich diesen Verdacht hege, wie gehe ich überhaupt damit um?
Ja, das ist auch so eine wirklich tolle Frage und die Antwort ist die gleiche. Ich kann ja gleich was erklären, aber die Antwort ist immer die gleiche. Wir sind bei den 4 Aspekten der Balance und das könnt ihr dann nachhören, weil wir haben eine Folge dazu gemacht. Der erste Aspekt der Balance ist, wer bin ich und wofür stehe ich und welche Werte habe ich, was ist mir wichtig, wofür kann ich eingestehen und wenn ich dann Antworten gefunden habe und mir etwas sehr wichtig ist, schaffe ich es auch mit dem Gegenüber zu besprechen. Und zwar so, dass die Person sehen kann, dass ich meine, was ich sage. Ihr ahnt es schon. Weil wie oft habe ich das bitte gehört in der Praxis? Ja, ich habe schon so oft gefragt, er hat immer Nein gesagt und. Sie. Und auf einmal doch, ja doch, da ist doch jemand und so weiter. Dieses Fragen, das werden Leute, die untreu sind, erst vermeiden, Ja zu sagen. Ganz, ganz viele. Da geht es dann um dieses, wir lesen die andere Person. Und Leute, die untreu sind, die maskieren sich, die lassen sich nicht lesen. Auch alle Begrifflichkeiten von David Schnarch. Aber die Antwort wäre tatsächlich, wie gehe ich damit um? Wenn es ihr so vorkommt, dass... Und es ihr so wichtig ist, dass sie es wissen möchte, weil sie auch genau weiß, was sie denn machen wird. Entweder Trennung einleiten oder wir werden jetzt in Paartherapie gehen oder neue. Also dann wird sie es so sagen müssen, dass er sieht, ups, da steht ein komplett reifer und bei sich stehender Mensch, die in diesem Fall jetzt, die mich was fragt. Und sie erwartet eine wahre Antwort. Und das muss man erstmal können. Jetzt ging es aber darum, wenn da sind so einige Anzeichen und so. Und ich kann sagen, ich war ja sehr oft untreu, bis ich entschieden habe, das nicht mehr zu sein. Das hat es auch geklappt. Nach vielen Jahren war ich wirklich, ich war immer untreu. Aber ich denke jetzt zurück an eine Beziehung, wo ich nicht untreu war. Aber es war schon vorbei. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich merkte schon, das wird jetzt nichts. Da war aber kein anderer Mann in den Startlöchern. Und genau da habe ich auch das gezeigt, ohne was zu sagen, nämlich in Unaufmerksamkeit. Und warum? Ich hatte gar keine Lust, mit der anderen Person zu sein. Nein, ich will nicht in deinem Arm liegen, während wir eine Serie gucken. Oder was, willst du essen gehen? Weiß ich nicht, nö. Also unaufmerksam, weil ich mich schon weggedreht hatte, aber nicht, weil ich jemand anders zu irgendjemandem hingedreht habe. Also, das weiß sie ja nicht. Wir wissen es ja auch nicht. Sie glaubt das. Also könnte die Antwort ja auch sein, nicht, dass sie direkt danach fragt, sondern genau wie ich eben erklärt habe, in dem ersten Aspekt der Balance, ich weiß, wie ich Beziehungen lebe, wie ich Liebe lebe und das ist zurzeit, findet so nicht statt. Und dann öffne ich eventuell das Gespräch mit diesem Mann. Und ich kenne es auch, glaub's mir, so viele Male. Ja, aber das habe ich schon gemacht. Und dann sagt er und dann, habe ich sehr oft gehört. Aber es gibt einen Gesichtsausdruck, wo wenn ich da stehe und sowas sage und es meine, und das bedeutet, in Klammern dahinter, wenn du irgendwie nicht anders unsere Liebe leben kannst, als sie, so wie jetzt. Entweder mit Fremdpartnerinnen oder mit, in diesem Fall, oder mit mich ignorieren, keine gemeinsame Sachen mehr und. Dann werde ich mich trennen. Und das ist das, was die Leute meist nicht können. Ihnen ist es doch erstmal lieber, in der schlechten Beziehung zu bleiben, als in der. Diese Konsequenz, die muss einem klar sein. Und das kann jemand anders im Gesicht sehen. Ja. Weißt du, was ich meine?
Wenn man es wirklich meint.
Wenn ich es wirklich so meine. Und dann kann ich nämlich mich hinsetzen, diese Fragerin jetzt, und fragen, wirklich ganz, ganz konkret, nicht, was sind die Zeichen für Untreue, sondern was sind die Dinge, die mir fehlen? Was ist es an seinem Verhalten, wo ich denke, das ist nicht in Ordnung? Das ist für mich respektlos oder das ist Gleichgültigkeit in einer sogenannten, wir haben es wieder, liebenden Beziehung. Und wenn er Liebe nur so leben kann, da habe ich auch ein paar Sachen erlebt, wo ich rausfand, ja, das ist Liebe, bei mir und bei ihm. Hm. Aber er kann es nur so mit dem komm her, geh weg. Und das war diese schwierige Trennung in meinem Leben, wo ich entschieden habe, obwohl es Liebe ist, werde ich es nicht so weiterleben wollen. Hm. Und diese Frau muss sich genau das fragen. Was möchte ich? Was fehlt mir? Was ist es, was hier nicht läuft? Und dann, wenn sie es nicht alleine kann, dann bei einer Paartherapie oder wirklich versuchen, was ist es, was sie ihm sagen will. Und guck mal, was wir oft machen. Ich habe auch gerade was von der ganz bekannten Berit Borkhausen auch gelesen, die auch differenzierungstherapeutisch wie ich, also wie mit David Schnarch und, aber auch mit vielen anderen Teilen unterwegs ist. Und das ist so interessant, zu lesen, was andere Therapeutinnen denken würden. Sie hat so 10 Seiten auf einer Webseite, die ich tatsächlich vorlese in einem Seminar, weil es so deutlich macht. Therapeutinnen, die aus eher differenzierungstherapeutisch drauf schauen, die bringen der Frau nicht bei, wie soll ich was sagen, was könnte ich verbessern in meiner Kommunikation, sondern die wollen die Person gerne so reif werden lassen, dass sie spürt, wie es ihr geht und worum es ihr geht, und dass sie schafft, einer nahen Person gegenüber ihren Standpunkt mitzuteilen in einem ruhigen, überlegten Ton und auch bereit ist, die Konsequenzen zu tragen. Es geht sehr, sehr viel bei uns darum, die Leute weiterzubringen. Und man kann natürlich nur die Leute so weit bringen, wie man selber differenziert und gereift ist. Aber weißt du das? Ich kann keine andere Antwort geben, weil das ist, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Manchmal,
aber ich finde es auch sehr nachvollziehbar,
wenn ich sage, ich gebe ihr 5 Ratschläge. Nein. Sie weiß doch eigentlich schon, was sie will. Sie fragt nur die falsche Frage.
Ja, genau. Ich raus, dass er untreu ist, oder? Erinnere das da auch. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob das damals, also bei dem ersten Betrug der Fall war oder heute, dass da irgendwie so ein Gerücht im Raum stand, dass es da was gibt mit einer Arbeitskollegin und dass es da schon große Streitereien gab. Und oft, glaube ich, kennt man von sich selbst oder vielleicht auch von anderen, wird dann ja auch erstmal nur gedroht, ne, wenn du dann
machst. Ja, das meine ich.
Und das ist aber was anderes, so aus dem Affekt heraus als das. Also das, finde ich, hast du schon gerade gut und nicht taschenpsychologisch beschrieben.
Nee, das meine ich. Ich habe ja auch nicht die 5 Ratschläge gegeben. Man kann dann plötzlich so Sachen sagen zu dieser eventuell untreuen Person. Es wird mir wahnsinnig schmerzen, wenn du Ja sagst. Ich kann den Gedanken kaum aushalten. Aber ich weiß, dass ich es überlebe, weil ich bin nicht von dir abhängig. Vielleicht ist ja eine Person von jemandem abhängig, finanziell und. Also ganz schlimm. Ja. Aber da ist meine Moral so, wenn ich entscheide, das will ich nicht mehr mitmachen, dann würde ich der Person auch sagen, sag's mir bitte, weil du nimmst mir eine Wahl und ich verstehe meine Welt nicht mehr. Es wird schlimm, aber sag's lieber, weil dann kann ich entscheiden, wie ich damit umgehe. Und meinetwegen, ich bin mir noch nicht so klar, sagen viele, ob ich es noch mal durchgehen lassen kann oder ob ich dann versuchen wollen würde, unsere Beziehung zu verbessern mit Paartherapie. Da müsstest du aber mitmachen. Und wenn nicht, dann ist es ja mir überlassen, ob ich schaffe, dich zu verlassen. Aber ich würde gerne, ich hoffe doch, dass du mir zumindest diesen Respekt entgegenbringst, dass du dann dazu stehst, wenn das der Grund ist. Und ich möchte mal den anderen sehen, der da nicht andere Antwort gibt, als bei dieser Anmache. Ja, du hast doch immer und sag doch jetzt und so. Das ist ein anderes Gespräch.
Ja.
Und es ist nicht getriggert. Es ist nicht laut, es ist nicht stressvoll in dem Sinne. Ich habe mich quasi im Griff. Ich kann mich selbst beruhigen, bevor ich das anspreche. so aufwühlend das Thema ist.
Ja, ja, ich hoffe, ich weiß nicht, ob das zu taschenpsychologisch ist, aber da kam ja auch so ein bisschen die Frage auf, woran erkennt man das? Also ich weiß nicht, vielleicht kannst du auf Erfahrung aus deiner Praxis oder so zurückgreifen, dass es da vielleicht doch dann die 3, 4, 5 Punkte gibt, die dann doch ziemlich, ich weiß nicht, oder ist wollen wir uns diesen Schuh nicht anziehen,
Mini, weil ich habe ja schon gesagt, Mini. Ich habe mich so benommen, obwohl noch nicht mal jemand da war. Also das ist kein Alleinstellungsmerkmal dafür, oh, das ist jetzt Untreue. Mhm. Es kann einfach sein, die Beziehung ist zu Ende und man hat nie wieder zueinander gefunden nach der ersten Untreue oder sowas. Aber eine Sache, wobei es auch nicht immer sicher ist, dieses der körperliche Kontakt. Küsst man noch oder hat man noch Sex, berührt man sich körperlich oder die eine Person, die untreu ist, lass mal es so erklären, die hat ja dann ihren Sex woanders. Und wenn man dann überlegt, Menschen, gerade nahe Menschen, können sich gegenseitig sehr gut lesen. Wie vermeide ich denn bitte sehr gelesen zu werden? Ja, indem ich mich ein bisschen abwende. Wenn ich plötzlich ganz wild und geil im Bett mit Sex habe, auch das ist ja manchmal so, dass die Leute sagen, wo kam der Griff gerade her? Den hast du nie gemacht. Ups, den habe ich gerade von meiner Leute. Also oft ist ein Abwenden ein Zeichen. Es ist aber nur nicht sicher, dass es an Untreue liegt. Aber dieses, jemand wendet sich mehr ab als sonst, ist auch öfter weg. Weil man muss ja auch diese Gelegenheit finden. Und jetzt sind manche Leute berufstätig, dass man das da locker überdecken kann. Aber das ist schon dieses, doch hat länger gedauert. Ich bin später, weil man wird ja dann so, wenn man affärig ist und verliebt und so weiter, schludrig. Weil man so in den Emotionen steht, macht ja nichts. Noch eine Viertelstunde, ich komme ein bisschen später. Und dann feuert man so ein Ding ab, es ist spät geworden. Und das Allerwichtigste ist heute, und das ist auch oft die Stelle, wo es dann auch auffällt, das ist das Handy. Ja. Ewig und immer kommunizieren und runtergucken auf dieses Handy. Und das ist nur die Allergewieften, die sorgen dafür, dass sie es gar nicht machen zu Hause. Ja. Aber ne, meist guckt man drauf, es piept und es liegt nicht da, wo es sonst lag. Es wird auf leise gestellt, also all diese kleinen Zeichen und dann komme ich rein und sage und meist liest man es im Gesicht, diese Person guckt weg, diese Person schämt sich oder es gibt ja auch die gnadenlos sind, die gucken dich direkt an und wissen genau, ich verarsche dich gerade granatenmäßig. Und deswegen, ich wage das kaum zu sagen, das sind die 5 Zeichen, aber es hat natürlich, ich würde sagen, der wichtigste ist der mit dem Körper, weil auch wenn man auseinandergleitet ein bisschen, sowieso mit der Länge der Beziehung, wenn man nicht genug dafür tut, dann kann ich ja entscheiden, jetzt gehe ich hin und umarme meinen Partner. Ich kann heute jetzt hochgehen von meinem Podcast-Studio hier unten im Keller und sagen, ich gehe direkt zu meinem Partner und umarme ihn. Und da spüre ich ja total, mag er es, will er es eigentlich nicht, wendet er sich ab. Ja. Also dieses Körperliche, das ist schon das, wo ich eher was denke und Augenkontakt. Weil wer lässt sich dann gerne in die Augen schauen, wenn er sich, in diesem Fall er, sich maskieren muss, dass er vielleicht ein tolles Gespräch gerade hat mit der anderen. Also es ist eine Kombi daraus. Ich gucke mir diese Zeichen an und dann bestimme ich, dass ich die Frage so stelle, dass er nicht rauskommt. Und wenn er rauskommt und es weitergeht, dann muss ich deutlicher werden.
Ja, okay. Ja. Also mit der Antwort kann ich zumindest super. Kann ich gut leben. Für mich klingt das rund. Es gibt noch jetzt zum Rausschmiss quasi, schon fast, genau, einen Wunsch, der an uns herangetragen wurde. Und zwar geben wir oder du vor allem, und teilweise auch unsere Gäste, viele sehr lesenswerte Buchtipps oder Buchempfehlungen. Und da kam der Wunsch wurde von einer Hörerin geäußert, dass wir oder die Frage gestellt, ob es eine Liste gibt, auf der wir all diese Bücher, die wir auch in den Shownotes verlinken, gelistet haben. Und die gibt es leider nicht, das kann ich kurz beantworten.
Ja.
Aber
hätten wir die mal notiert.
Wir hatten vielleicht eine Idee. Ne? Also ich glaube, die können wir auch leider nicht, weil das einfach nicht leistbar ist, rückwirkend erstellen, weil das sind inzwischen so, so viele Episoden. Aber was wir anbieten können.
Warte mal, weil du hast, ich will nämlich ganz kurz was Reflektiertes hoffentlich dazu sagen. Wir müssen alle Podcasts durchhören. Weil immer, ja, wenn wir ein ganz wichtiges Buch erwähnen, erlesenswert quasi, dann sagst du ja, du schreibst das in die Shownotes. Also da steht es ja ohnehin. Aber diese Frau ist ja trotzdem nach einer Empfehlung gefragt. So, anderer Male erwähne ich nebenbei, was weiß ich, Peggy Ohrenstein, Girls and Sex. Weil da einige Statistiken drin sind und für mich total im Himmel schreiende Antworten, das mache ich jetzt, Caro. Eine Antwort ist, unter die Jugendlichen, die diese Journalistin gefragt hat, was ist guter Sex? Da haben die Jungs geantwortet, also junge Leute unter 18 meist, oder auch bis Mitte 20, aber gefragt. Und die Jungs sagen, wenn ich einen Orgasmus hatte, und die Mädchen sagten, sorry, ja, wenn es nicht weh tat. Und deswegen habe ich bestimmt einmal dieses Buch erwähnt. Aber das bedeutet ja nicht, dass ihr es lesen solltet. Deswegen schränkt sich die Frage ein auf die, die wir immer wieder erwähnen, die wir für besonders wichtig halten. Und als du mich gefragt hast, Caro, da habe ich doch gesagt, naja, dann will ich aber wissen, geht es um Männer, geht es um Frauen, geht es um Paare? Weil dann würde ich die beiden Männerbücher, dann die drei Frauen und etwas für Paare. Also das geht auch nicht, weil wir kennen nicht die Leute und wir wissen nicht, was diese Frau eigentlich sucht. Und dann hattest du eine Idee, weil ich hätte dann jetzt Nein gesagt, können wir nicht liefern.
Und ich würde ein Angebot machen. So viel zum Thema Nein sagen. Ja. Ein Angebot, was vielleicht leistbar ist. Und zwar kam die Frage über Insta rein. Und es gibt ja auf unserem Insta-Account, ach komm, Podcast, dieses kleine Highlight Buchtipps. Und unser Angebot wäre, wir könnten das einfach, wenn gewünscht, gerne weiter füttern, um in unseren Augen, würde ich jetzt mal sagen, an Marlene, das ist vielleicht das Qualitätskriterium oder Auswahlkriterium, besonders lesenswerte Bücher zu verschiedenen Themen.
Genau, und jetzt kommt noch was ich vergessen hatte, weil wir haben ja besonders lesenswerte Bücher in unseren Augen, nämlich bei allen Gästen, die mit einem Buch bei uns waren. Absolut. Weil das ist der Know Your Flow über Menstruation oder hier Trennung, also so. Aber auch die, da würden einige sagen, ich lese doch nicht über die Menstruation, das interessiert mich nicht. Mhm. Und die empfehle ich, würde ich einfach stehen haben in den jeweils einzelnen Podcasts, und da hast du sicher auch deutlich genug hingeschrieben, welches Buch diese Person jetzt geschrieben hat, mit dem wir sprechen. Also würde ich nicht die empfehlen, die empfehlen wir weil wir einen Podcast drüber gesprochen haben, sondern ich komme dann ab und zu mit einem Buch rein, wo ich merke, ja, das lesen gerade alle. Und das halte ich für inhaltlich, sexologisch, fachlich oder für alle, paartechnisch, für sehr wertvoll. Lies es. Sowas.
Genau.
Und dann sind es ja nicht so viele.
Und die
viele
geben wir da rein.
Ja, genau.
Ja. Dann bleibt es überschaubar und dann kommt da vielleicht so eins im Monat oder so. Und dann wächst da eine kleine digitale Bibliothek.
Richtig, das können wir machen, weil sonst müsste ich ja meine riesige Bibliothek durchgehen und alle Bücher. Ich habe es schon so ein bisschen gemacht, das kann ich euch ja sagen, weil ich habe ja eine Bibliothek hier in der Base One in Haderslev in Dänemark und die ist auch groß. Und dann habe ich die rausgenommen und mit in die Praxis genommen, die da von Relevanz sind. Und das sind ja genau die, die ich, wie es hier erfragt ist, die ich so Klienten und Klientinnen gebe. Wenn bei bestimmten
und das Bücherregal ist auch groß.
Und das ist auch groß. Und die 100 stelle ich da nicht rein.
Nee, das ist zu viel.
Ja.
Nein, wir geben eine Auswahl. Ich glaube, dass, also es gibt ja wirklich diese Bücher, wo man, von denen man dann vielleicht sagen kann, das hat so hohen Mehrwert, wenn man das liest, dann kommt man vielleicht in dem und dem Bereich auch ein bisschen weiter.
Ja, genau. Sollen wir heute schon eins? Das erwähne ich wirklich öfter.
Du hast schon
eins.
Ich sehe es doch förmlich. Du hast den Brenz unter den Nägeln.
Weil ich es auch gerade in der Hand hatte. Und das haben wir sehr oft erwähnt. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich die Autorin heute auch weiß. Wie heißt das? Die Weisheit der Wechseljahre. Weil es einfach, ich erinnere noch, wie es mir was gebracht hat, das zu lesen, wie so eine Ärztin darüber schreibt, die das auch selbst erlebt hat und eine ganze Klinik dazu eröffnet hat. Zu diesen ganzen Sachen, was da menschlich für die Frau los ist. Und du hast den Namen.
Ich habe den Namen. Ich glaube, es war Dr. Christiane Nordrup.
So ist es. Und ich hatte den gerade wieder nicht.
Ich habe es gespürt, Ich habe dich gelesen und ich hatte ihn präsent.
Das ist ein tolles, weil dann, obwohl es älter ist Und da ist so viel passiert. Aber sie schreibt so viel da drin über alles, was dazugehört, aber vor allem über dieses Erleben einer Frau in der Phase. Und deswegen halte ich es für äußerst lebenswert. Auch Beziehung, wie das funktioniert, wenn eine Person plötzlich diese Wechseljahre beginnt zu erleben und, und. Super spannend.
Okay.
Und lustig auch zum Teil.
Gut, dann geben wir das in die Highlights.
Erstes
in die
Buch drin und schon haben wir Katschang. Ich bin raus.
Unsere kleine Bibliothek wächst. Genau. Ja. Okay. Ja,
toll.
Dann, Ann-Marlene, würde ich sagen, sind wir durch für heute. Und ich sage trotzdem jetzt nochmal mein kleines Sprüchlein auf. Also wenn ihr weitere Fragen, Themenwünsche, Anregungen habt, dann schreibt uns an achkomm@rnd.de oder über unseren Insta-Account achkommpodcast per Direktnachricht. Beides funktioniert ganz wunderbar und erreicht uns auf jeden Fall. Und für heute bleibt uns nur Tschüss zu sagen.
Und
bis
ganz
bald. Wir hören uns. Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao.